Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jung und Freudlos,
eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Und wir freuen uns sehr, euch wieder in unserer schönen Stube begrüßen zu dürfen, in der wir gerade zu dritt sitzen, namentlich Ismene, unsere Fachärztin, Moritz, unser liebenswerter, neugieriger, fragenstellender Student und meine Wenigkeit heißt Sebastian. Ich bin immer noch Assistenzarzt.
Immer noch. Die Leute fragen schon, wie lange.
Ja, wann endlich?
Ja, hallo, schön euch wieder zu sehen.
Ja, ich freue mich auch, dass wir hier sind. Unsere Folge heute geht um die schizoaffektive Störung. Worum sich es genau da dreht, klären wir gleich, würde ich sagen. Erst lernen wir uns kennen. Ihr wart ja jetzt ein bisschen weg, jetzt müssen wir erstmal wieder zueinander finden. Mhm. Ich freue mich drauf. Heute mit zwei Oder-Fragen pro Person. Wir in der Kürze liegt die Würze, ist unser neues Motto 2020. Ismene, wir steigen gleich ein. Für dich habe ich die Frage: Schillernde Farben, vegetarischer Schinken oder Schildkrötenpanzer?
Alles schön. Also schillernde Farben. Ich habe gemerkt, dass ich am meisten schillernde Farben mag. Ich gucke gerade so eine Interior-Design-Sendung. Da hat mich eine Kursteilnehmerin letzte Woche drauf gebracht, dass es sowas gibt. Und da merke ich, mir gefallen immer die Designs mit den schillerndsten Farben am meisten.
Eine Interior-Design-Sendung? Mhm. Meine Güte. Mache ich auch mal bei Gelegenheit.
Das war's auch mal, ich kann es empfehlen.
Deine ist kürzer. Skitour, Skilift oder Schiller?
Skilift, weil Skitouren habe ich noch nie gemacht, weil das so schrecklich gefährlich ist. Wobei es bestimmt ganz interessant ist. Was war eigentlich das dritte?
Schiller.
Was, du hast
Ach, das wäre die gebildete Antwort gewesen.
Doch, Skiliften mache ich ganz viel, aber Skitouren. Weißt du, Skitouren ist, dass du ja dann auch so abseits von der Piste bist und so.
Das ist einfach eine Spur zu crazy, finden Sie.
Ja, das muss man geführt machen und dann geht das. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ja.
Okay. Mhm. Willst du mal?
Ich glaube schon irgendwann mal.
Kommt noch. Okay. Ist mir eine zweite Runde für dich. Affenhaus, Aftensalbe oder After-Work-Party?
Also.
Ist Affensalbe grenzwertig?
Ja, weil das will jetzt niemand hören da draußen, aber im Moment bräuchte ich sowas. Ich habe so eine schmerzhafte Stelle.
Ist das jetzt eigentlich die für die Hämorrhoiden, oder?
Nee, das ist
doch,
die
Doch, die kann
für,
man beide, also es das ist die, multifunktional.
Also Entschuldigung, ja, das muss man vielleicht klarstellen, für die, die das nicht wissen. Das ist, eine Afte ist ja eine Entzündung im Mund.
Ja.
Keine Hämorrhoide.
Nee.
Aber vielleicht hilft ja die Hämorrhoidensalbe auch im Mund. Das gilt es herauszufinden.
Also ich glaube, das müssen wir jetzt rausschneiden. Das will jetzt wirklich niemand.
Dieser Sermon. Sebastian, deine Frage. Ja. Letzte Runde. Alpha-Männchen, Beta-Blocker oder Meta-Ebene?
Meta-Ebene. Ich habe letzte Woche ganz viel auf der Meta-Ebene immer gesprochen und es hat mir sehr gut gefallen, dass man die Sachen dann auch mal von der Meta-Ebene betrachten kann. Von da oben.
Wo genau ist eigentlich diese Meta-Ebene?
Oben drüber. Man guckt dann immer auf alle runter. Und sagt so, guck mal.
Okay. Ah,
wie in so einem Strategiespiel mit Menschen.
Cool. Ja. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Es war halt irgendwie ein bisschen zu abgedreht. Tut mir leid, das habe ich erst retrospektiv jetzt festgestellt.
Ich weiß gar nicht mehr,
außer
was du mir als
die
Alternativen...
war wenigstens nah dran.
Was hast du mir als Alternativen angeboten für die Aftensaal?
Affenhaus oder After-Work-Party.
Ah, okay.
Und After hat nichts mit Hämorrhoiden zu tun.
After-Work-Party, auch nicht schlecht. Na gut, zu spät. Mori, wir haben auch zwei kurze, knackige Fragen für dich. Darf ich anfangen?
Darfst anfangen, Ismene.
Ja. Washi-Tape, Patex oder Hammer und Dübel?
Ohne Frage, jetzt Washi-Tape klebt ja gerade auf meinem Knie. Ihr müsst wissen, Ismene und Sebastian haben hier wunderschöne Washi-Tapes mitgebracht, die ich sofort zur Anwendung gebracht habe. Deswegen eine einzig wahre Antwort.
Im Leopardenmuster-Design.
Mhm. Mhm. Stimmt.
Okay, Moni, my turn.
Moni.
Manisch?
Ja, Seni.
Ja, bitte.
Leg mal los.
Manisch, Warnisch oder Panisch?
Warnisch.
Warnisch. Klare Sache, oder?
Ja.
Bei dem ganzen vielen Washi-Tape.
Auf jeden Fall. Mm. Warnische Sache.
Okay.
Okay, zurück zum Ernst der Welt.
Jetzt müssen wir erstmal wieder zum Thema finden. Also unser Thema heute heißt schizoaffektive Störung. Man hört vielleicht schon am Namen, da steht Schizo drin, wie von Schizophrenie man vielleicht vermuten könnte, und affektiv, wie affektive Störung. Also irgendwie ein Mixery sozusagen. Deswegen würde mich als erstes interessieren, wie ist die schizoaffektive Störung definiert?
Also gleich vorwegzunehmen, ist es, glaube ich, die Definition auch schon mit das Schwierigste, weil das unterschiedliche Diagnosesysteme gibt, die das unterschiedlich definieren, und weil auch in Ärztekreisen die schizoaffektive Störung immer noch relativ umstritten ist. Also so zumindest im ICD-10, also dem Code der Weltgesundheitsorganisation, den wir in Europa verwenden, heißt es, dass es eine episodische Störung ist. Das heißt, man hat immer wieder Krankheitsepisoden, bei denen affektive, also die Gefühle betreffende Symptome, als auch schizophrene Symptome, also Symptome der Wahrnehmungsveränderung wie Halluzinationen oder der Wahrnehmung der Realität wie beispielsweise Wahn- oder Ich-Störungen in der Wahrnehmung vom eigenen Ich auftreten, die aber gleichzeitig nicht die Kriterien für eine Schizophrenie beispielsweise oder eine Depression oder eine andere affektive Störung erfüllen. Und genau, Voraussetzung ist natürlich auch, dass wie bei allen anderen psychiatrischen Erkrankungen nicht noch irgendwie andere Ursachen dafür gefunden werden können, also organische Ursachen, irgendwelche Drogen, Intoxikation. Und das klingt auch relativ komplex und ist relativ komplex, weswegen das Ganze nochmal so ein bisschen untergliedert ist.
Genau, ich bin gerade schon wieder drüber gestolpert. Mhm. Ich finde nämlich diese Frage, ob die Kriterien für eine Schizophrenie oder für eine affektive Episode erfüllt sein dürften, ich finde auch die wird nicht in jedem Definitionstext so richtig klar rausgearbeitet, oder? Also das ist so ein bisschen schwierig, das macht das Ganze so ein bisschen wachsweich. Wichtig ist, dass die schizophrenen Symptome und die affektiven Symptome relativ ausgeglichen sein sollten. Also wenn eines oder das andere ganz stark überwiegt, dann würde man eventuell zu einer anderen Diagnose kommen. Also es soll ungefähr gleich viel sein.
Okay, und um das vielleicht nochmal so ein bisschen so zusammenzufassen, dass es irgendwie ein bisschen klarer und verständlicher wird, also wenn wir jetzt mal so, weiß nicht, drei Kreise betrachten und der linke Kreis sind jetzt die affektiven Störungen, also wozu wir die schon uns bekannte Depression oder bipolaren Störungen hinzurechnen, und auf der rechten Seite ist ein Kreis, da sind die Schizophrenie-Formstörungen, also die Schizophrenie, und dann haben wir in der Mitte nochmal einen Kreis, in dem sind die schizoaffektiven Störungen. Also so ein Störungsbild, das sich irgendwie zwischen den beiden Erkrankungen bewegt. Und anzunehmen ist auch, dass die Kreise sich ganz gewaltig überlappen.
Mhm. Ja. Also ganz schön kompliziert insgesamt, muss man sagen, ne? Vielleicht können wir, bevor wir da weiter einsteigen, nochmal ganz kurz wiederholen, was sind denn die Erkrankungen, die eher so zur Gruppe der Schizophrenien oder schizophreniformen Erkrankungen gehören, und was sind eher affektive Störungen sozusagen? Vielleicht könnt ihr nochmal so einen Kurzüberblick geben. Mhm. Oder ihr hört die Folge nach.
Genau, die Folge könnt ihr natürlich nachhören. Also ich würde mal mit den affektiven Störungen beginnen. Da haben wir euch auch schon mal erzählt in der Vergangenheit, dass es zum Beispiel Depressionen gibt oder die zwei großen Gruppen, depressive Episoden, da verschiedene Unterformen, und manische Episoden. Mhm. Mit depressiven Episoden ist es so, dass der Antrieb eher gemindert ist, die Stimmung eher gedrückt, Freude und Interessen vermindert. Und bei der Manie ist es quasi das Gegenteil. Antrieb und Energie sind gesteigert. Es gibt ganz viele Ideen. Es gibt ein gesteigertes Selbstwertgefühl bis hin eben auch zu Größenwahn. Also das sind die affektiven Störungen, die auch dann, die zu einer gewissen Ausprägung in der schizoaffektiven Störung dann auch vorliegen. Also entweder depressive Phasen, manische Phasen oder sogenannte gemischte Phasen, wo beides in schnellem Wechsel da ist. Genau. Und dann die ganz kurze Wiederholung der Schizophrenie. Soll ich auch noch kurz machen? Und dann möchtest du wieder reden. Genau. Schizophrenien sind ja Störungen mit einer ganzen Mannigfaltigkeit an Symptomen.
Oh, ist mir lange nicht mehr ausgepackt, das Wort, ja.
Genau, Sebastian hat das vorhin schon kurz angedeutet, also Störungen der Wahrnehmung, Sinnestäuschungen, sowas wie Stimmen hören, obwohl gar keiner spricht, Wahnsymptome, also eine Verkennung der Realität, ausgeprägte Ängste in dem Rahmen, und aber auch affektive Symptome, also Stimmungsveränderungen, Antriebsveränderungen kommen auch bei Schizophrenien vor. Da sehen wir schon mal, dass sich das alles auch nicht ganz so klar trennen lässt. Mhm. Und Bewegungssymptome, da würde ich jetzt an der Stelle nicht so extrem weit drauf eingehen. Genau, das ist das, was man aber im Prinzip unter einer Schizophrenie verstehen kann. Und wichtig zu verstehen ist, dass diese Diagnosegruppen letztendlich ja auch nur gemachte Schubladen von uns sind. Also wir gehen davon aus, dass sich innerhalb dieser Diagnoseschubladen Patientinnen und Patienten befinden, die durchaus nicht immer auch das gleiche Erkrankungsbild haben. Also man sollte da vielleicht dann auch gar nicht von Erkrankung sprechen, sondern die Ursachen für diese Symptome können da auch verschieden sein, und die Ausprägungen sind auch selten identisch von Patient zu Patient. der Patientin zu Patientin. Das ist der Rückblick. Was war die eigentliche Frage?
Das ist gut, genau. Also jetzt haben wir, glaube ich, wieder so ein bisschen auf dem Schirm, in welchen Feldern wir uns sozusagen bewegen, in diesem, ich sag mal, Wabern zwischen Schizophreniform und Affektiv. Jetzt wäre trotzdem die Frage, wie kann man denn jetzt dann so eine schizoaffektive Störung, um die es ja heute geht, von einer Schizophrenie oder einer affektiven Störung abgrenzen? Ihr habt schon gesagt, das ist nicht so ganz einfach und mit den Schubladen klang auch schon so ein bisschen an, dass man wahrscheinlich nicht so ganz eindeutig das immer sagen kann.
Also die Frage trifft eigentlich auch gleich das Pudels Kern, weil das ist total schwierig, die wirklich klar und zuverlässig abzugrenzen, bis fast unmöglich. Also da widersprechen sich auch die verschiedenen Klassifikationssysteme so ein bisschen teilweise. Ich habe vorhin ja zum Beispiel gesagt, dass es nicht die Kriterien von der Schizophrenie oder von einer affektiven Störung erfüllen darf. Das stimmt aber auch nur teilweise, muss man ehrlicherweise sagen, weil so ganz losgelöst können die Symptome von beiden auch erfüllt sein, ja, zumindest in der Momentaufnahme. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich den Verlauf so ein bisschen anguckt. Also schizoaffektive Störungen haben eben einen episodischen Verlauf und haben häufig sowohl depressive als auch manische Zustände. Also schizodepressiv und schizomanisch eben in dem Zustand, ja. Und das macht das der bipolaren Störung sehr ähnlich zum Beispiel, ja, während eine Schizophrenie zum Beispiel auch unterschiedliche Verlaufsformen hat, auch einen episodischen Verlauf, manchmal auch chronisch sich verschlechternde Verläufe oder ähnliches. Und es ist aber zum Beispiel in Schizophrenien eher untypisch, dass die so affektbetont sind, das sprich, also dass die Stimmung so massiv schlecht ist in der Schizophrenie. Das kennen wir vor allem im schizophrenen Residuum. Das ist das, was sozusagen nach dem Abklingen von so einer akuten schizophrenen Phase übrig bleibt, dass dann der Antrieb stark gemindert ist, dass die Stimmung dann auch sehr, sehr schlecht wird teilweise. Man sagt aber zumindest zur Abgrenzung der Schizophrenie, es sollte die affektive Symptomatik im Vergleich zur Gesamtdauer der Erkrankung sollte eher gering sein bei einer Schizophrenie. Und bei einer schizoaffektiven Störung stimmt das eben nicht, sondern da ist die affektive Einschränkung die ganze Zeit auch ein Thema und ein Problem.
Klingt
das heißt, man muss,
verschachtelt.
Man muss viel auf den Verlauf achten. Also es ist jetzt keine Diagnose, die man nach einem einmaligen Gespräch so ohne weiteres
ganz genau
stellen würde.
Ja. Und wenn jetzt die Abgrenzung so relativ komplex ist, was hilft euch denn im Alltag oder in der Klinik, das so ein bisschen diese Diagnose dann überhaupt zu stellen? Abgesehen mal jetzt von der Verlaufsbeobachtung sozusagen.
Also wir versuchen im Prinzip möglichst sorgfältig zu schauen, passt es jetzt zu dem oder passt es mehr zu dem? Also ich würde als Beispiel nochmal die Abgrenzung auch zu den affektiven Störungen aufnehmen wollen. Und zwar treue Hörer wissen sicher auch, dass wir gesagt haben, man kann auch Depressionen und Manien mit psychotischen Symptomen haben. Also man kann da auch einen Wahn haben. Und da gucken wir dann halt, was ist das jetzt aber im akuten Fall, im aktuellen Fall genau für ein Wahn? Ist das ein Wahn, der zu einer depressiven Stimmung passt? Da gibt es so ganz paar bestimmte Wahnsorten, die sind typisch, zum Beispiel Schuldwahn, Verarmungswahn, solche Sachen. Und oder ist das ein Wahn, der gut zu einer Manie passt, wenn die Stimmungslage eher gehoben ist? Also ist das ein Größenwahn zum Beispiel? Und wenn das gut zu der Stimmung passt, dann schließen wir eine affektive Störung noch nicht aus. Dann könnten wir eine Depression mit psychotischen Symptomen zum Beispiel diagnostizieren. Wenn das jetzt aber gar nicht passt oder wenn das ein bizarrer Wahn ist, das ist so das ausschlaggebende Kriterium. Also sowas wie zum Beispiel, ich kann das Wetter verändern, ist, glaube ich, ein Beispiel, was in der ICD-10 drin steht. Ich beeinflusse jetzt das Wetter, dann würde das nicht mehr zu einer rein affektiven Störung passen. Und so wägt man im Einzelfall ab. Und dazu kommt eben, wie Sebastian gesagt hat, die Verlaufsbeobachtung. Und man muss sagen, die schizoaffektive Störung ist dann im Endeffekt nie die erste Wahl von Diagnose, die wir stellen. Eben weil sie so ein Sammelbecken von Fällen ist, wo man vielleicht das auch noch nicht so ganz hundertprozentig weiß. Also es ist, es gilt als nicht die sauberste Diagnose, wenn man das so sagen kann. Deswegen würden wir, wenn jetzt zum Beispiel viele Phasen, manische depressive Phasen in der Vergangenheit als bipolare Störung gewertet worden und dann einmalig ein Symptom vorkommt, was da nicht hundertprozentig dazu passt, vielleicht einmalig Stimmen hören, dann muss man nicht unbedingt dann eine schizoaffektive Störung draus machen, sondern dann kann man auch überlegen, ist das jetzt in der Gesamtschau, im Gesamtverlauf einfach immer noch eine bipolare Störung. Aber da, da gibt es immer wieder auch angeregte Diskussionen und da sind sich nicht immer alle einig.
Glaube ich sofort, ja.
Also da gibt es auch Patientinnen und Patienten, wo die Diagnose sich immer mal wieder im Verlauf ändert. Und das ist ein schwieriges Gebiet.
Also es klingt tatsächlich irgendwie insgesamt schon ganz schön verschachtelt, aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, ist sozusagen das Hauptwerkzeug für eure Diagnose der psychopathologische Befund, den wir hier mal besprochen haben, oder? Also das heißt ein gutes Reevaluieren von dem psychopathologischen Befund über einen längeren Zeitraum, dass man so ein bisschen einschätzen kann, welche Richtung das geht?
Ja,
kann man das so sagen?
Und die psychiatrische Anamnese,
und
also
Anamnese.
Der Verlauf.
Mhm.
Ja, genau. Also ist ganz wichtig, gerade für die Verlaufsbeobachtung auch, dass wir die Fremdanamnese mit einbeziehen. Ja. Also das ist zum Beispiel bei Bipolar 2 Störungen ganz, ganz wichtig. Also in einem bipolaren Verlauf mit Hypomanen-Episoden ist es ja ganz häufig so, dass die nicht unbedingt beschrieben werden von den Betroffenen, weil die gar nicht als irgendwie außergewöhnlich oder krankhaft wahrgenommen werden. Das Umfeld nimmt die zum Beispiel häufig sensibler wahr. Deswegen sind wir auch sehr auf die Fremdanamnese angewiesen.
Okay. Also viel sprechen, viel beobachten, viel nachhaken.
Ja.
Wenn ich jetzt so raushöre, dass diese Diagnosestellung relativ verschachtelt und kompliziert ist und es so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, in welche Richtung geht es jetzt oder die Definition auch nicht so ganz, ganz klar ist, was würdet ihr denn sagen, was ist dann trotzdem noch der Vorteil von so einer Diagnose oder wofür hilft sozusagen die Diagnose schizoaffektive Störung im Vergleich zur Schizophrenie oder der Depression oder anderen affektiven Störungen trotzdem was?
Genau, also ich glaube, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, muss man mal verstehen, warum gibt es überhaupt den Begriff, warum tun wir uns das eigentlich an, da noch eine Unterscheidung zu machen. Das eine ist tatsächlich, dass die Prognose von den schizoaffektiven Störungen gegenüber Schizophrenien zum Beispiel besser ist. Also es ist nicht eins zu eins dasselbe. Man hat sich sehr schwer getan, irgendwie biologische, genetische Faktoren zu finden, die jetzt irgendwie die schizoaffektive Störung klar als eine Erkrankung darstellen. Das war jetzt nicht möglich. Aber zum Beispiel, was schizoaffektive Störungen noch haben, ist, dass sie auf gewisse Medikamente besser ansprechen als zum Beispiel Schizophrenien. Ja, dass zum Beispiel möglich ist eine Phasenprophylaxe. Wir haben in der Bipolar-Folge drüber gesprochen, zu machen, die dann auch tatsächlich wirksam ist. Also die Behandlung ändert sich tatsächlich durch die schizoaffektive Störung und daher versucht man das schon auch so ein bisschen herauszufinden. Und das Ganze rührt natürlich auch so ein bisschen an unserem generellen Krankheitsverständnis von den affektiven und von den schizophrenen Erkrankungen. Es gibt da ganz viele verschiedene also Hypothesen, die alle auch noch diskutiert werden in der Wissenschaft. Was ich so zum Beispiel eine ganz interessante fand, war die sogenannte Einheitspsychose, ja, dass wir also wirklich tatsächlich ein Spektrum von affektiven Erkrankungen links bis schizophrene Erkrankungen rechts haben und dass sich da eben auf diesem Spektrum ganz viel bewegen kann. Ja, und dass es vielleicht irgendwie auch eine gemeinsame Krankheitsentität ist, also irgendwo einen gleichen Krankheitsmechanismus hat. Oder dass es vielleicht tatsächlich doch eine Variante von einer affektiven oder von einer schizophrenen Erkrankung ist. Das sind auch nochmal zwei Hypothesen, dass es ein ganz eigenständiges Erkrankungsbild ist oder dass es vielleicht auch nur ein Mischbecken ist von vielen, vielen kleinen Erkrankungen, wie wir es ja auch in der Schizophrenie schon mal diskutiert haben, ja, die wir alle noch gar nicht kennen und gar nicht zuordnen können.
Es läuft auch immer wieder auf ein Spektrum hinaus.
Ja, ganz häufig.
Ja, schon, da hat man wirklich das Gefühl, ja. Und wie ist eure Erfahrung, wie ist es für Patientinnen und Patienten, die Diagnose zu bekommen? Ist es sehr kompliziert, das so ein bisschen auch zu vermitteln oder ist es eher so, dass die Leute dankbar sind, wenn man sagt, okay, wir können das jetzt so benennen?
Ich glaube, es kommt immer drauf an, ob es einem gelingt, dann ein gewisses Krankheitsmodell, was für den Patienten und die Patientin auch nachvollziehbar ist. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, dass es pauschal schwieriger ist oder einfacher ist, diese Diagnose anzunehmen als eine andere. Oder wie siehst du das, Sebastian?
Nee, ich sehe das tatsächlich genauso. Also vor allem bei der schizoaffektiven Störung überwiegen ja die schizodepressiven Zustände, die wirklich fürchterlich sind für die Betroffenen. Das sind sehr schwere Krankheitszustände, in denen es den Menschen nicht gut geht. Natürlich wissen die, dass sie irgendwie krank sind und ich habe jetzt nicht unbedingt die Erfahrung gemacht, dass die dann alle Juhu schreien, wenn man dem Kind jetzt einen Namen gibt.
Mhm.
Alle freuen sich natürlich, wenn es irgendwo eine wirksame Therapie gibt Oder wenn man auch irgendwie klare Aussagen treffen kann, zum Beispiel, das ist jetzt eine klar episodische Erkrankung und das hört irgendwann auch wieder auf, was sie dann haben. Ja, das ist natürlich schon auch mal so Botschaften, die dann ganz gut ankommen.
Was mir aufgefallen ist, jetzt bei der Vorbereitung auf die Folge, ich habe mal versucht, so im Internet zu recherchieren, was gibt's denn da, was gibt's an Videos, und ich stelle es mir schwierig vor für die Betroffenen, dass man gar nicht so viel findet zur schizoaffektiven Störung. Man findet dann meistens Informationen für Schizophrenien, die dann eben teilweise auch hilfreich sein können, aber eben nicht wirklich zugeschnitten sind auf dieses Störungsbild. Das fand ich ganz interessant zu sehen, wie mau das eigentlich ist.
Ist es denn super selten, die schizoaffektive Störung?
Kann man so nicht sagen. Ist nicht super selten. Das Problem ist aber, wie so häufig, wenn wir unklar definierte Konstrukte haben, dann haben wir auch oft eine schlechte Datenlage und können auch keine wirklich präzisen Zahlen nennen. Ich weiß nicht, ob du Zahlen rausgesucht hast, Sebastian, aber.
Also ich habe hab auch aktiv nach Zahlen geguckt, und das Problem ist, dass die ganzen Forschungsgruppen auch alle unterschiedliche Kriterien für die affektive Störung verwenden und deswegen da eigentlich keine wirklich verlässlichen Zahlen zu finden sind.
Das Problem ist halt, dass in diesen Gruppen, die dann untersucht werden, dann oftmals Betroffene von Schizophrenien und von bipolaren Störungen mit drin sind, aber in unterschiedlicher Kombination je nach Studie. Das heißt, eigentlich wissen wir nicht so richtig, was dann im Einzelfall untersucht wurde.
Aber eurer Erfahrung nach ist es jetzt nichts, was einmal im Jahr nur vorkommt, sondern schon häufiger mal.
Ja, schon häufig.
Also das habe ich, glaube ich, gelesen. Im Schnitt sind es etwa 6 Episoden, von denen man ausgeht. Ja, das hat irgendwie eine Arbeitsgruppe mal so ermittelt. Ne? Das macht mich immer ein bisschen misstrauisch, wenn man so eine klare Zahl findet.
Ich glaube, Moritz meinte jetzt, ob es einmal im Jahr für uns vorkommt,
oder? Ja, genau.
Ach so.
Ja, genau. Also auf jede
Häufigkeit,
genau. Also es ist nichts, was man nahezu nie in der Klinik sieht. Es gibt ja schon Krankheitsbilder, wo man denkt, okay, das ist sehr selten, wenn man das sieht. Aber so ist es nicht, wenn ich es raushöre.
Ich würde jetzt behaupten, bisschen seltener als die reinen Affektiven und die reinen Schizophrenien. Aber es sind ja alles gemachte Konstrukte.
Okay, ich merke schon, ich bringe euch in bösartige Graubereiche, deswegen reiten wir jetzt da wieder weg und merken uns, die schizoaffektive Störung ist nichts, was man nie sieht, aber jetzt auch nicht, nicht wie Bluthochdruck. Vielleicht können wir uns jetzt von diesem theoretischen Konstrukt, wir waren jetzt, glaube ich, viel in der theoretischen Psychiatrie unterwegs, ein bisschen der Praxis oder der klinischen Ausprägung sozusagen zuwenden. Und zwar, Sebastian, du hast eigentlich vorhin schön übergeleitet, ich habe nur deinen roten Faden nicht aufgegriffen. Du hast gesagt, den Leuten geht es zum Teil richtig, richtig schlecht in so einer zum Beispiel schizodepressiven Phase. Und deswegen wäre meine Frage, wie geht's den Leuten, jetzt vielleicht auch außerhalb der schizodepressiven Phase, und wie äußert sich das? Wir haben schon ein bisschen die Symptome wiederholt von den Schizophrenien und den affektiven Störungen. Vielleicht könnt ihr das nochmal so ein bisschen zu einem Bild zusammenfügen.
Also wir unterscheiden ja zwischen den zwei Krankheitsphasen, schizodepressiv und schizomanisch, so ein bisschen. Ne?
Und gemischt.
Und die gemischte Episode gibt es auch noch, genau. Die schizomanischen Phasen zum Beispiel, die sind eher abrupt einsetzend und kurz andauernd. Und können aber sehr heftig sein in der Ausprägung, vor allem von den Schizophreniform-Symptomen. Also können massive Wahn-, Halluzinations- und Ich-Störungsphänomene haben, also wie in einer klassischen Schizophrenie. Und in den schizodepressiven Phasen, die sind häufig langsam beginnend, länger dauernd, also und auch nur sehr langsam sich zurückbildend. Und ein kleiner Teil bildet auch da noch so ein Residuum aus, also wovon ich vorhin schon mal gesprochen habe, eben dieses schizophrene Residuum, wo man dann wirklich so eine Antriebsminderung und eine Affektverflachung vielleicht auch hat mit Dauer. Genau. Von der Heftigkeit her finde ich es jetzt persönlich schwierig einzuschätzen. Ist jetzt eine schizodepressive Störung schlimmer als eine depressive Störung? Ich finde es wahnsinnig schwer. Wir unterscheiden ja auch zwischen leicht, mittelgradig und schweren Episoden nochmal so ein bisschen. Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, wo wir uns da befinden. Wobei die depressiven Symptome, also vor allem diese Warnsymptome, die häufig damit einhergehen, halt auch die Unterstützung des Umfelds ein bisschen erschweren. Und das schon eher ungünstig ist für den Krankheitsverlauf und für die Lebensqualität.
Aber kann man schon sagen, dass die Betroffenen in der Regel schwer krank sind?
Ja, würde ich schon sagen. Also andernfalls würde man auch wahrscheinlich nicht zu den Kriterien für diese Diagnose kommen, wenn es jetzt nur ein ganz leichter Verlauf wäre. Das ist auch eine blöde Begründung, aber wie Sebastian schon sagt, die Betroffenen sind häufig schwer betroffen und häufig dann auch isoliert aufgrund des Wahns, des damit einhergehenden Misstrauens. Die Betroffenen ziehen sich zurück und eben das führt oftmals dazu, dass die Behandlung auch später beginnt als bei anderen Störungen.
Mhm. Wenn die Betroffenen schwer betroffen sind, ist in der Regel tatsächlich auch das persönliche Umfeld irgendwie schwer oder mittelschwer mit betroffen. Was würdet ihr denn sagen, was bemerkt denn so das Umfeld, also nahe Angehörigen von Menschen mit einer schizoaffektiven Störung?
Ich habe da drüber nachgedacht im Vorfeld und ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich, weil wir jetzt ja schon klar gemacht haben, dass es keine ganz leicht zu stellende Diagnose ist, dass es für das Umfeld jetzt wahrscheinlich nicht ohne weiteres möglich ist, da zu sagen, oh, das ist jetzt eher eine schizoaffektive Störung. Also ja. Das Umfeld wird wahrscheinlich ähnliche Dinge merken, wie das Umfeld von Menschen mit einer Depression, mit einer Manie, mit einer Schizophrenie, also Veränderungen im Verhalten, im Aktivitätsniveau, Rückzug, also ganz abhängig davon, wie sich diese Episode dann ausgestaltet. Also das Umfeld wird, weil wir es mit einer episodischen und oft akuten Erkrankung zu tun haben, wahrscheinlich schon merken, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht kann es nicht in jedem Fall den Finger so genau drauflegen. Mhm. Man kann das unmöglich jetzt über einen Kamm scheren. Wir hatten ja schon mal kurz bei den vorangegangenen Folgen erzählt, wie viele verschiedene Symptome man haben kann in der Psychose und wie sehr auch das von der persönlichen Erfahrungswelt abhängt, wie sich dann das ausgestaltet. Mhm. Also kann ich jetzt schwer sagen, was man jedem
so
Einzelfall merkt.
Mhm.
Ja, aber auf jeden Fall schwere Veränderung von Antrieb und Stimmung und der Wahrnehmung.
Mhm. Ja. Und führt es in der Regel dazu, dass dann entweder Angehörige oder auch die Patientinnen und Patienten selber sich als Notfall bei euch vorstellen? Oder ist es auch eher was ambulant vielleicht festgestellt wird und dann im Verlauf zu einer Therapie nach stationären führt?
Also ich glaube, beide Verläufe führen schon häufiger zu einer Hospitalisierung, also zu einer Krankenhausaufnahme als rein affektive Störung.
Mhm.
Also zumindest auch von unserem Algorithmus würden wir grundsätzlich Menschen mit Manien, ob schizomanisch oder manisch, eigentlich immer versuchen aufzunehmen in ein Krankenhaus, weil es gefährliche Phasen sind. Und auch im depressiven Pol haben wir ein erhöhtes Suizidrisiko, weswegen wir schon auch wirklich davon ausgehen müssen, dass solche Krankheiten sehr ernst zu nehmen sind, sehr schwere Verläufe haben können und durchaus anfänglich auch besser im Krankenhaus behandelt werden. Wobei mir natürlich auch ein klein wenig die Erfahrung eines ambulanten Psychiaters fehlt, die bestimmt auch solche Verläufe mitbekommen und niemals irgendwie in ein Krankenhaus bringen, das muss ich jetzt auch ehrlich sagen.
Mhm. Stimmt, die habt ihr jetzt noch nicht kennengelernt, ne? die Menschen, die sozusagen so einen Verlauf haben.
Den Blick konnten wir noch nicht in dem Maße gewinnen, ne.
Na gut, es sei euch verziehen. Könnt ihr denn so ein bisschen subsumieren, welche Menschen sozusagen von einer schizoaffektiven Störung betroffen sein können? Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Also im Sinne von, wer kriegt es vielleicht häufiger oder wer nicht? Ihr habt vorhin schon gesagt, es ist schwer, Studien durchzuführen und Sachen zu erheben. Mhm. Kann man da trotzdem so ein bisschen ein Bild zeichnen?
Also was man sagen kann, ist, dass ähnlich wie bei einer bipolaren Störung meistens ein jüngeres Erkrankungsalter vorliegt.
Mhm.
Also
jünger heißt
15 bis 25 mal ganz grob gesehen, ja, das ist schon häufig. Depressive Episoden in dem Alter sind auch für uns mal häufig verdächtig für eine bipolare Störung, die sich noch im Lauf entwickeln kann. Mit irgendwas fängt es an, es fängt häufig mit Depressionen an. Man hat natürlich noch keine Manie gesehen und spricht dann auch initial nicht von einer schizoaffektiven Störung, nicht mal von einer bipolaren Störung, sondern häufig von einer unipolaren Depression. Und das muss sich ja erst im Verlauf ausprägen.
Das heißt, auch da ist wieder eher ein längerer Weg bis zur Diagnosestellung von Erkrankungsalter an, sozusagen.
Mhm.
Okay.
Und ja, ansonsten kann man nicht vorhersehen, wer betroffen sein wird. Es hat nichts mit, meines Wissens, nichts mit Ausbildungsstand und Herkunft zu tun, sondern ähnlich wie bei den Schizophrenien, den affektiven Störungen auch, gibt es eine gewisse genetische Komponente, aber sicher auch andere Faktoren, die mit dazu beitragen, ob die Störung zum Tragen kommt oder nicht.
Okay. Und kann man auch sagen, können sozusagen auch aus einer Schizophrenie heraus oder einer reinen affektiven Störung heraus eine schizoaffektive Störung entstehen? Ist wahrscheinlich die Frage ein bisschen eilig gestellt, wenn es eine Verlaufsdiagnose ist, weil man nicht sagen kann, ob die Schizophrenie am Anfang sozusagen auch schon Teil einer schizoaffektiven Störung war, ne?
Nee, die Frage ist total gerechtfertigt, weil zum Beispiel eine der Hypothesen für die Krankheitsätiologie oder Entität sozusagen auch ist, dass es sich halt einfach um eine Mischung aus genetischen und biologischen Risikofaktoren für Schizophrenie und affektive Erkrankungen handelt und deswegen einfach auch ein Overlap der beiden Erkrankungen halt dafür sorgen kann, dass man das diagnostiziert.
Mhm. Es ist halt die Frage, ob man dann sagt, das ist daraus entstanden oder es ist halt von vornherein eine Mischung aus beiden gewesen.
Also weil wir halt auch häufig in der Praxis das so machen, dass wir eine Schizophrenie und eine Depression diagnostizieren. Das machen wir. Das wird nicht notwendigerweise eine affektive Störung, ne, sondern
affektive Störungen.
Genau.
Ja. Mein Gott, es ist kompliziert.
Mein Gott. Was ich euch jetzt als nächstes gerne fragen würde, ist wahrscheinlich die nächste ein bisschen blöde Frage, aber kann man denn sagen oder weiß man ungefähr, was bei einer schizoaffektiven Störung im Kopf passiert? Gibt sozusagen so eine Ursache? Sebastian hat schon gesagt, es wird versucht rauszufinden, ist nicht so richtig so ganz klar.
Wir haben sicher an der einen oder anderen Stelle was über Neurotransmitter-Hypothesen erzählt. Mhm. Ja, die gibt's ja sowohl für Schizophrenien als auch für affektive Störungen. Ehrlich gesagt, in meinen Quellen wurde jetzt keine spezifisch für die schizoaffektive Störung entwickelte Neurotransmitter-Hypothese vorgestellt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir uns da denen für Psychosen allgemein bedienen. Aber Sebastian hat anscheinend in manchen Bereichen auch eine ausführlichere Quelle gehabt. Vielleicht weiß er was.
Ja, also ich habe nachgeguckt und da wurden, also es werden zumindest Auffälligkeiten in der Hormonachse so ein bisschen festgestellt, die super unspezifisch sind und aber ein bisschen denen entsprechen, die man bei Schizophrenien häufig beobachtet, was aber zu anderen Hypothesen irgendwie gar nicht passt, wo wir jetzt eher sagen, dass es...
Welche Hormonachse?
Ja, also von der Cortisolachse, ja. Also man gibt so Tests, da gibt man ein Hormon, das sogenannte Cortisol, was eigentlich körpereigen ist und misst davor den körpereigenen Cortisolwert und dann gibt man das Hormon und dann schaut man sich nochmal den Wert danach an und vor allem das Releasing-Hormon, also das Hormon, was sozusagen freisetzt, dieses Hormon. Und dann kann man so ein klein wenig, also das nennt sich ein Dexamethason-Suppressionstest. Das kennen die Medizinstudierenden unter unseren Hörern sicherlich. Und zum Beispiel haben die häufig ähnlich auffällige Ergebnisse. Dieser Dexamethason-Suppressionstest ist aber ein relativ unspezifischer Marker, der auch eigentlich uns kaum Auskünfte über irgendwie eine Krankheitsätiologie geben kann. Ich glaube, kleiner Rekurs, ne, du hast über die Neurotransmitter gesprochen. Bei der Depression haben viele das Serotonin im Verdacht. Bei der Schizophrenie ist das Dopamin häufig im Verdacht. Beides sind Hypothesen. Es gibt ganz viel Forschung dazu, teilweise auch widersprüchliches. Es ist einfach noch in Arbeit.
Ja, ich würde sagen, Progress. Ja. Ja, Folge 125 von Jung und Freudlos im Jahre 2045 behandelt dann die Endergebnisse der Cortisol, Dopamin und Serotonin-Hypothesen bei schizoaffektiven Störungen. Ja. Okay, also jetzt waren wir schon wieder so theoretisch, deswegen vielleicht nochmal zurück in die Praxis. Ja. Jetzt ist ja ein relevanter Punkt eigentlich immer bei allen unseren Folgen, wie kann man denn den betroffenen Menschen helfen? Was sozusagen der Plan bei einer schizoaffektiven Störung?
Also bei der schizoaffektiven Störung sollte man unterscheiden zwischen der Akuttherapie in der ganz stark ausgeprägten Episode und der Rezidivprophylaxe, Erhaltungstherapie quasi. Und in der Akuttherapie ist es ähnlich wie bei den akuten affektiven Störungen und akuten Psychosen. Da sind erstmal Medikamente ein wesentlicher Baustein. Mhm. Also einfach, weil die Betroffenen dann häufig auch so stark betroffen sind, dass man in der Phase noch nicht große psychotherapeutische Schritte machen kann. Genau, und da bedienen wir uns in der Regel vor allem Antipsychotika, also Medikamenten gegen Psychosen. Und dann je nach Ausprägung der Episode, also wenn die affektive Komponente eher manisch ist, dann würden wir so ähnlich behandeln wie bei Manien. Und was die Depression betrifft, da ist es immer ein bisschen schwieriger, Da gibt es nämlich auch teilweise umstrittene Daten oder unterschiedliche Daten, was so den Nutzen von einer antidepressiven Medikation betrifft. Also würde man nicht unbedingt wie meiner unipolaren Depression dann gleich ein Antidepressivum ansetzen, sondern es kann unter Umständen dann auf Dauer zu mehr Schwankungen führen. Das ist eine Einzelfallentscheidung letztendlich.
Mhm. Genau. Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Also die Medikamente da vor allen Dingen ganz relevant auch für die Akuttherapie, weil man so Psychotherapie-Sachen kann man auch nicht machen, wenn man akut ganz schwer krank ist, oder?
Genau, vor allem nicht, wenn man akut wahnhaft ist oder manisch. Man hat einfach gar nicht die Ruhe im Kopf, sag ich mal. Da sind so viele Gedanken am Start und man hat nicht das Vertrauen zum Behandlungsteam.
Ja, wobei ich glaube, ich zur Behandlung hinzufügen würde, dass bei schweren Verläufen einfach auch die stationäre Aufnahme per se schon mal eine Therapieform ist.
Das habe ich jetzt im Kopf vorausgesetzt.
Das hast du natürlich im Kopf vorausgesetzt, als
Krankenhausärztin.
Aber ich kenne ja nichts anderes.
Genau, aber ich glaube auch so ein bisschen die Entlastung vom Individuum und die Herausnahme aus dem sozialen Umfeld und den Spannungszuständen, die dann auch dort auftreten können durch die Erkrankung, ist, glaube ich, auch schon mal viel gemacht, weil es reduziert den Stress und kann schon mal zu einem besseren Krankheitsverlauf beitragen. Ja.
Genau. Okay, dann erzählt euch jetzt Sebastian was zur
Rezidivprophylaxe. Charmant in den
Spiel
zugeschoben.
Oder soll ich das
erzählen? Also ich kann gerne ein bisschen was zur Rezidivprophylaxe erzählen. Also es wurde für die Gruppe der Antikonvulsiva plus Lithium, die wir auch schon bei der bipolaren Störung kennengelernt haben.
Was ist ein Antikonvulsivum?
Haben gezeigt, dass die wirksam sind. Antikonvulsiva sind also Medikamente, die gegen Epilepsie gegeben werden. Da sind zum Beispiel zwei sehr prominente Vertreter, die wir Psychiater gerne einsetzen, das Carbamazepin oder das Valproat. Aber das wirksamste Medikament ist eigentlich kein Antikonvulsivum im eigentlichen Sinne ist, aber wir sehr gerne verwenden in der Psychiatrie, ist das Lithium.
Das ist ein Salz eigentlich, ne?
Eigentlich ist das das Kation von einem Salz, ja.
Was ist ein Kation?
Boah, ist ein Mädel, ey, heute.
Ja, was ist denn heute los? Ich dachte, wir machen das hier einfach
und
verständlich für Laien.
Ja, das ist Quatsch, ne, mit dem Kation. Es ist völlig uninteressant, was ein Kation
ja,
ist.
Total.
Auf jeden Fall
zeigt, dass du weißt, wo der Hase hoppelt.
Das Lithium ist ein Salz, was wir häufig in der Psychiatrie verwenden. Und das hilft tatsächlich dazu, dass wir so ein bisschen Umschwünge eindämmen können, sowohl nach oben als auch nach unten.
Mhm. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann thematisiert, ne?
Ja, in der bipolaren Störung spielt es
auch
eine ganz wichtige Rolle und ist eigentlich auch das Medikament der ersten Wahl zur Phasenprophylaxe. Das heißt, wir versuchen auch in der gesunden Zeit durch die Gabe dieses Medikamentes das Auftreten von weiteren Episoden zu verhindern. Oder zumindest, wenn diese Episoden auftreten, den Schweregrad dieser Episoden zu begrenzen.
Mhm. Und wenn ich es mir vorhin richtig verstanden habe, kommt dann aber in dieser Phase der Rezidivprophylaxe schon auch psychotherapeutische Verfahren zum Einsatz.
Ja, genau. Und zwar da ganz ähnlich wie bei den bipolaren Störungen und auch bei den Psychosen in der Form, dass man erstmal ganz viel, Sebastian,
ja, wir müssen ganz viel Psychoedukation betreiben.
Ja. Erstmal versuchen wir wirklich klar zu machen, was ist das, womit haben wir es hier zu tun. Und dann geht es viel darum zu schauen, dass die Stressbelastung im Alltag nicht so groß ist, weil die Episoden oftmals durch zu viel Stress, egal welcher Art, getriggert werden können. Versuchen eine möglichst ausgewogene Lebensführung mit den Betroffenen zu besprechen und versuchen, die auch zu etablieren. Das heißt, regelmäßig schlafen, regelmäßig essen. Dann geht es auch darum, Frühwarnzeichen zuverlässig erkennen zu können, weil je früher man merkt, jetzt geht es wieder in die eine oder andere Richtung, umso schneller kann man reagieren und umso besser sind dann auch die Chancen, das schnell wieder einzudämmen. Das heißt, man versucht, diese Frühwarnzeichen individuell zu erarbeiten. Womit hat es denn bei mir angefangen? Vielleicht mit Schlafstörungen, vielleicht mit Rückzug, mit Reizbarkeit und dann einen Notfallplan aufzustellen, sodass die Betroffenen dann gar nicht lange nachdenken müssen, was tue ich denn, wenn ich diese Frühwarnzeichen habe. Und da kann es dann auch ganz hilfreich sein, die Angehörigen mit einzubeziehen, vielleicht noch jemanden mit einzuweihen oder mit einzubauen in diesen Notfallplan. Manchmal hilft es ja auch, wenn jemand anders sagen kann, so, hey, ich habe das Gefühl, du bist wieder viel aktiver oder viel weniger aktiv als vorher.
Du hast gerade sukzessive meine Fragen vorweggenommen.
Entschuldigung.
Erst dachte ich, vielleicht frage ich noch nach Nachsorge. Und na gut, vielleicht können wir über Notfallpläne gesprochen. Hast du auch perfekt alles schon beantwortet.
Genau.
Aber das ist relevant, ne? Diese Nachsorge, total, dass die aufrechterhalten wird.
Ja, total. Und das ist jetzt mal so die Blaupause, sag ich mal, für wichtige Therapieinhalte. Natürlich können dann auch persönliche Themen, persönliche Stressfaktoren auch noch Platz finden. Also wenn es jetzt irgendwie einen Konflikt gibt, der einen dauerhaft stresst.
Mhm. Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass Betroffene der schizoaffektiven Störung häufig pathologische Beziehungsmuster aufweisen.
Ist das so?
Ja, ich habe mich aber auch echt
gesagt... Ist das evidenzbasiert?
Ja, ich mich auch gefragt, ob das jetzt wohl wirklich so wahr ist. Ich finde, das klingt ein bisschen diskriminierend.
Also das habe ich nicht gelesen.
Habe ich jetzt auch nur so mal erwähnen wollen, weil ich es irgendwie kurios fand.
Fun Fact.
Fun Fact, ja. Das steht in den Büchern.
Aber so. Beziehungen auf jeden Fall auch was, vermutlich, was man irgendwie in der Psychotherapie thematisieren kann oder sollte, ne?
Genau, also wir schauen im Prinzip immer, gibt es da Probleme in dem Bereich, gibt es da Ressourcen in dem Bereich? Mhm. Also Beziehungen können ja auch was total Stabilisierendes sein.
Ja.
Spielen eigentlich immer eine Rolle. Setzen wir im Kopf immer voraus.
Ich bin ja auch
so viel in meinem Kopf voraus.
Ich spielen ja auch bei nicht erkrankten Menschen eine große Rolle, ne?
Ja,
man nicht vergessen.
Ja.
Nicht.
Vielleicht sollten wir den nächsten Podcast in Ismenes Kopf führen, wenn da so viel schon sitzt.
Das wär, ich glaub,
noch krasser.
Dann hätten wir zu viele Probleme mit dem Hall.
Wenn das so von einer Kopfseite zur anderen
das war ein Diss.
Dunst.
Oh, Entschuldigung.
Total.
Ja. Hat er nicht so gemeint.
Hat suggeriert, mein Kopf sei leer.
Nein.
Ah, okay.
So hat er das nicht mal gemeint.
Okay,
was mich jetzt noch interessieren würde beim Punkt Therapie, wie sind denn da drunter jetzt die Aussichten? Vorhin hat Sebastian, glaube ich, gesagt, dass die schizoaffektive Störung ein bisschen eine bessere Prognose hat als eine reine Schizophrenie zum Beispiel. Wie sind die Aussichten unter Therapie?
Also die schizoaffektive Störung ist ja auch unter anderem dadurch mit definiert, dass zwischen den Episoden Ruhe ist, also dass man zwischen den Episoden keine Symptome hat. Das ist ja eigentlich schon mal eine gute Aussicht. Mhm. Das heißt, die Symptomatik während der Episode, die geht im Prinzip wieder weg. Nur gibt es eben ein gewisses Risiko dafür, dass es erneute Episoden gibt. Und Sebastian hat ja auch schon gesagt, wie viele? 6?
Mhm.
Das ist ein Durchschnittswert natürlich.
Das ist absolut
man kann das überhaupt nicht für den Einzelfall vorhersehen, wie da die Auftretenswahrscheinlichkeit von weiteren Episoden ist. Insofern, aber eben, wir haben es mit einer, wie sagen wir, episodisch verlaufenden, aber vollständig remittierenden Störung zu tun. Insofern, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man sagt, das ist so zwischen affektiven und psychotischen Störungen von der Prognose her. Aber ich finde es immer irgendwie ein bisschen kritisch, jetzt in so einem Podcast über die Prognose zu sprechen, weil ich nicht möchte, dass jemand, der betroffen ist, dann denkt so, ah, das ist meine Erkrankung, das ist meine Prognose. Meine Prognose ist jetzt schlecht oder gut oder mittelgut, weil Statistik sagt halt über den Einzelfall nichts aus.
Ganz genau.
Und es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, ne? Sodass es wirklich fürs Individuum wahnsinnig schwer ist.
Genau, also der Verlauf ist halt total individuell und lässt sich nicht vorhersagen durch irgendwelche Statistiken oder durch bisherige Forschungsergebnisse. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Es gibt verschiedene Ausprägungsgrade, also jemand mit einer leichteren Ausprägung von schizodepressiven Episoden oder ähnliches hat natürlich eine viel bessere Prognose, weil die Lebensbelastung und die Einschränkung der Lebensqualität geringer sein wird als jemand mit einer schweren.
Ja.
Und das kann sich beides ändern. Ich denke, gut ist es wahrscheinlich, wenn man eine frühzeitige Behandlung beginnt, wenn man die medikamentöse Therapie zulässt und eine ambulante Psychotherapie einfach als ressourcenverstärkender Faktor wird wahrscheinlich auch hilfreich sein.
Genau, also man kann auf jeden Fall was tun, um um den Verlauf positiv zu beeinflussen.
Das wollte ich auch gerade sagen, genau, das ist ja schon wieder so, auch den Punkt hatten wir ja eigentlich schon öfter hier im Podcast, aber es ist ja auf jeden Fall was, wo man auch was tun kann. Das heißt jetzt wahrscheinlich wie immer auch nicht, dass es damit weggeht sozusagen, aber dass das individuelle Leben sich ja deutlich verbessern kann.
Mhm.
Genau, es gibt auch so ein paar Punkte, mit denen kann man schon den Verlauf irgendwie so oder so beeinflussen. Ganz typisch ist auch, dass gerade weil es ja oft junge Patienten sind, dass irgendwann mal zum Beispiel die Medikamente abgesetzt werden, ohne dass das jetzt mit dem Arzt besprochen ist und schrittweise reduziert wurde. Sowas hat natürlich ein Riesenrisiko dafür, dass eine neue Episode auftritt. Mhm. Also das wissen wir einfach, dass dann, wenn man die ganz plötzlich weglässt, dann ist das Risiko groß und deswegen empfiehlt man das immer nicht zu tun. Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn junge Menschen irgendwann auch denken, jetzt möchte ich keine Medikamente mehr nehmen. Mhm. Aber da würden wir einfach immer jedem raten, solche Dinge immer mit dem Behandler zu besprechen.
Ja, ich glaube, das ist ganz relevant. Und was wir vorhin ja auch hatten, und das hatten wir, glaube ich, damals auch mit den bei den bipolaren Störungen behandelt, eben, dass ja auch diese Notfallpläne und das Einbinden vom Umfeld eine ganz wichtige Ressource sein ist, dass man eben schnell merkt, wenn es sozusagen in die falsche Richtung geht. Und auch das kann ja dann zu einem positiven Einfluss gehen. Also es gibt schon ja mehrere Aspekte, die irgendwie greifen, um das individuelle Leben da so ein bisschen zu verbessern.
Ja.
That's a positive thing. So, wir sind schon fast am Ende tatsächlich. Da würde ich euch gerne noch fragen nach euren persönlichen Erfahrungen, die ihr bisher mit Menschen mit einer schizoaffektiven Störung gemacht habt, sofern es die denn gibt.
Gibt's schon. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten, diese Erkrankung zu begreifen. Und mir hat es total gut getan, mich auch auf die Folge nochmal vorzubereiten und irgendwie jetzt auch verschiedene Quellen querzulesen, so ein bisschen, um zu gucken, was es ist. Es ist tatsächlich sehr heterogen, wie diese Krankheit jetzt irgendwie auch so betrachtet wird. Ich habe einige schwere Verläufe mit der schizoaffektiven Störung gesehen. Es liegt aber auch daran, dass ich in einem Krankenhaus arbeite und auf einer Akutstation, wo halt natürlich auch schwere Verläufe sind. Ja. Mhm. Das hat nicht unbedingt was mit der Störung zu tun, sondern eher mit meinem Arbeitsumfeld. Ich habe aber auch erlebt, dass Medikamente gut helfen, muss ich auch sagen. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht so wahnsinnig viele Patienten mit einer schizoaffektiven Störung gesehen.
Ja, ich glaube, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Irgendwie fällt mir gerade ein, als ich noch im praktischen Jahr war in Emding.
Vor kurzem.
Vor kurzem, genau. Da hatte ich auch mit einem Patienten zu tun und habe mir mal die Akten durchgelesen und der hatte eine schizoaffektive Störung. Und ich weiß noch, dass ich damals immer auch große Schwierigkeiten hatte zu verstehen, warum hat dieser Patient denn jetzt eine schizoaffektive Störung? Was unterscheidet den von den Patienten mit einer Schizophrenie? Und ja, ich finde auch, es hilft einem, wenn man sich dann bewusst macht, das ist eben was, was maßgeblich im Verlauf unterschieden werden kann. Das habe ich jetzt auch nochmal gelernt in Vorbereitung auf diese Folge. Und genau, ich glaube aber, dass es bei schizoaffektiven Störungen, das ist meine Erfahrung, manchmal gar nicht so hilfreich ist, sich an diesem Label festzuklammern, sondern meine Erfahrung ist, dass häufig eben die Diagnose oft geändert wurde bei Betroffenen, die eine schizoaffektive Störung haben oder eben man hatten im Verlauf und dass man manchmal auch die Behandlung einfach so gut wie möglich machen muss, ohne es jetzt hundertprozentig zu wissen, ob es doch eine bipolare Störung ist oder eine schizoaffektive Störung.
Okay, danke, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt.
Wie immer gerne.
Wie immer?
Ja klar.
Das ist aber schön.
Wie immer gerne, aber nächstes Mal möchte ich ein anderes Thema.
Ja. Kriegst du.
Das ist irgendwie...
Ja, ist nicht ganz
alles
einfach,
nicht so
aber
klar.
Ich glaube, auch darum geht es ja, dass man halt sowas bespricht, ne? Also dass es eben einfach Sachen gibt, die nicht so ganz klar sind, die auch irgendwie im Flow sind, die sich vielleicht auch in 20 Jahren komplett ändern, aber jetzt ist halt so ein bisschen der Stand der Dinge und ich glaube, es ist trotzdem gut, darüber zu sprechen, denn jetzt hat man zumindest mal was davon gehört.
Genau, was auch sehr gut wäre, wenn unser Plan aufgeht und wir vielleicht auch demnächst mal mit einem Betroffenen sprechen können. Mhm. Wir möchten aber noch nicht so viel verraten, wir haben nämlich noch keinen ganz festen Termin.
Aber wir sind dran.
Aber genau, dann kann euch vielleicht jemand
aus eigener Erfahrung berichten, wie sich das anfühlt, oder?
Das wäre doch cool.
Ja, würde ich auch sagen. Nach dieser Ankündigung kurz unser klassischer Schluss. Was würdet ihr sagen, sollte man sich behalten von der schizoaffektiven Störung? Außer, dass es nicht so ganz einfach ist mit diesem Thema.
Also vor allem, es ist nicht ganz einfach mit diesem Thema für uns Behandelnde, denke ich. Wir tun uns ein bisschen schwer damit. Das könnte man so kurz begreifen als ein Mittelding zwischen einer affektiven und einer schizophrenen Störung, die auch einen episodischen Verlauf hat, für die es eine etablierte Behandlungsmethode gibt, die sowohl Medikamente als auch Psychotherapie beinhaltet.
Sebastian hat alles gesagt.
Wow.
Wow.
Wow. Jasmine, willst du trotzdem noch was sagen oder bist du jetzt beglückt und wir hören jetzt einfach mal auf?
Bin zufrieden.
Okay. Schön, dass wir heute hier waren. Danke, dass ihr dieses Thema erkämpft habt, auch wenn es ein bisschen hart war wahrscheinlich oder nicht hart, aber einfach kein ganz einfaches Thema für so einen Podcast.
Wir haben uns ein bisschen gerungen.
Genau, wie immer an euch. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Anmerkungen habt, Erfahrungen, irgendwas, schreibt uns wie immer gerne wir lernen da auch immer noch dazu, glaube ich, ne? Mhm. Jede und jeder von uns hier. Und wir freuen uns auf Feedback. Und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen, würde ich sagen.
Genau.
Bis dahin.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.